Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Jutta Ebeling, Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main. Gastgeberin ist Hanne Kulesza. Jutta Ebeling, Sie sind seit 3,5 Jahren Bürgermeisterin und gleichzeitig sind Sie verantwortliche Dezernentin für Bildung und Frauen. Das heißt im Einzelnen, Sie sind zuständig für das Frauenreferat, für das Frankfurter Kinderbüro, für die Stadtbücherei und die Medienzentrale, für die städtischen Kitas, für das Stadtschulamt und die Volkshochschule. Jutta Ebeling, mal ganz naiv gefragt, wie viele Stunden hat Ihr Arbeitstag?
Sie haben noch ein paar Institutionen vergessen, die zähle ich jetzt nicht auf.
Doch, ergänzen Sie bitte.
Doch. Für die Musikschule, für das Hochschulkonservatorium bin ich zuständig und für noch ein paar andere kleinere Institutionen ist es unterschiedlich, sagen wir mal 10 Stunden.
Das geht ja. Also, aber manchmal geht es doch wahrscheinlich auch die Nacht durch, oder?
Es geht manchmal von morgens 8 bis abends nachts um 12. Also im Schnitt sind es 60, 65 Stunden mit unterschiedlich schwierigen Aufgaben.
Wir werden in diesem Doppelkopf nicht in alle Details Ihrer Arbeit vordringen, Frau Ebeling. Auch nicht das aktuelle oder doch immer sehr rutschige Parkett der Kommunalpolitik betreten, sondern sofern, soweit Sie das gestatten, das biografische Material sichten. Das klingt jetzt fast wie ein ordentlicher bürokratischer Satz. 14 Tage vor Ihrem 60. Geburtstag wurden Sie zur Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt gewählt, genau am 13. Juli 2006. Wir haben zwei sehr starke Frauen an der Spitze, die Oberbürgermeisterin Petra Roth und Sie, Jutta Ebeling. Und jetzt muss ich noch einmal eine naive Frage stellen. Was macht eine Bürgermeisterin? Welche Aufgaben, Pflichten und Freuden hat sie?
Die Bürgermeisterin vertritt die Oberbürgermeisterin, sie macht Empfänge, sie spricht mit Institutionen, sie nimmt Ehrungen vor und die Bürgermeisterin hat ja nicht nur die Aufgabe, dieses zu tun, nämlich die Oberbürgermeisterin zu vertreten, sondern eben auch die anderen Bereiche, die sie gerade angesprochen hat, zu erfüllen. Die Aufgabe der Bürgermeisterin ist eine wirklich freudvolle. Die macht mir viel Spaß, weil man auch in Bereiche kommt, die nicht in dem eigentlichen Arbeitsumfeld liegen, mit viel mehr Menschen zusammenkommt. Und ich glaube, es tut der Stadt Frankfurt gut und steht dieser Republik gut an, dass in so einer schönen, wichtigen Stadt zwei Frauen an der Spitze des Magistrats sind.
Wenn Sie sagen, die Oberbürgermeisterin vertreten, das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Da ist also eine Ehrung oder ein Empfang. Dann hat Frau Roth etwas anderes zu tun. Irgendwas anderes steht auf dem Terminplan. Sie sprechen dann. Aber wie ist es in der jetzt aktuellen Politik, können Sie sie da vertreten? Also wenn Frau Roth jetzt, was wir nicht hoffen, 4 Wochen krank ist, dann übernehmen Sie auch die politischen Geschäfte? Ist das so?
Ja, das wäre so. Und manchmal hat die Oberbürgermeisterin als Präsidentin des Deutschen Städtetages ja viele Auswärtstermine. Insofern leite ich dann auch Magistratssitzung oder die Koalitionsrunde zwischen der CDU und den Grünen oder andere offizielle Termine. Ja.
Das heißt aber auch, dass Sie ganz eng mit der Oberbürgermeisterin zusammenarbeiten müssen, denn Sie müssen ja immer informiert sein, immer auf dem Laufenden.
Ja. Also das ist naturgegeben so, ist aber auch so, weil wir ein sehr arbeitsenges Verhältnis haben miteinander. Und insofern kann sie sich darauf verlassen, dass, wenn ich sie vertrete, ich nichts tue, was wieder ihre Interessen ist.
Jutta Ebeling, dass Sie 2006 zur Bürgermeisterin gewählt wurden, verdanken Sie der schwarz-grünen Regierung im Frankfurter Römer. Eingezogen ins Stadtparlament sind Sie aber schon 1989. Da löste die SPD die damalige CDU-Regierung ab und koalierte mit den Grünen. Sie wurden damals zur Dezernentin für Schule und Bildung gewählt. Sie arbeiten also jetzt seit rund 20 Jahren Vollzeit in der Politik. Was macht denn die Politik mit einem Menschen?
Das ist keine unkomplizierte Frage. Ich finde, den schönsten Satz hat ja Joschka Fischer gesagt, dass das Amt den Menschen schneller verändert als der Mensch das Amt. Ich kann das vielleicht in meinem Fall, hoffe ich, das nicht sagen zu müssen. Ich habe immer versucht, sozusagen bei mir zu bleiben und die Politik zu machen, die ich für richtig halte und auch die Darstellung nach außen zu geben, die sozusagen meiner Person am meisten entspricht. Ich weiß auch nicht, ob ich sonst 20 Jahre durchgehalten hätte. Aber sie ändert sich ja den Menschen. Ich habe versucht, meine Freundschaften von früher auch so zu halten, dass wenn ich zu sehr von sozusagen meinen Orientierungen abweiche, die Freunde Einspruch erheben.
Was muss denn ein Politiker oder eine Politikerin unbedingt beherrschen?
Also da gilt ja immer noch Max Weber, Augenmaß, Leidenschaft und Kompetenz. Ich glaube, dieser Dreiklang ist das Wichtige. Das heißt, Augenmaß und Kompetenz langt nicht. Ich glaube, die Leidenschaft muss dazukommen. Andererseits, die Leidenschaft ohne Augenmaß würde sicher zu keinen klugen politischen Entscheidungen führen. Ich denke, er hat immer noch das Richtige gesagt. Das braucht eine Politikerin und sie braucht Standfestigkeit.
Und was darf ein Politiker oder eine Politikerin auf keinen Fall sein?
Der Menschenpark bei den Politikerinnen und Politikern ist ja so groß wie in der übrigen Gesellschaft auch. Insofern ist da generell, glaube ich, keine Regel aufzustellen. Aber was eine Politikerin nicht tun sollte in ihrem eigenen Interesse, ist so abheben, dass das Leben aus nichts anderem als aus Politik besteht. Weil wenn sie das mal nicht mehr ist und die Zeit kommt, ja, wenn man nicht im Amt stirbt, dann steht man sozusagen nackt da, das ist das eine. Und das andere, man verliert den Kontakt zum realen Leben und das ist auch für politische Entscheidungen schlecht.
Macht ist ja etwas, was man ungern wieder aus der Hand gibt. Und das fällt, glaube ich, ganz vielen schwer zu sehen, dass sie auf Zeit ihre Arbeit ausführen und gewählt sind. Und also gehört das auch zu diesen Eigenschaften oder Nicht-Eigenschaften?
Ich weiß gar nicht, ob es die Macht ist, die ja auch manchmal eine Bürde ist, die einem schwerfällt abzulegen oder in der nicht mehr sich bewegen zu können. Ich glaube, es ist eher eine Frage sozusagen der Anerkennung und der Begegnung. Ich glaube, das ist schwierig. Wenn dann Politiker feststellen, mich grüßt keiner mehr. Ich habe den bedeutenden Menschen X getroffen und der interessiert sich überhaupt nicht mehr für mich und plötzlich feststellt, dass die Anerkennung der Rolle geschuldet war und nicht der Person. Ich glaube, das ist das Schwierige. Nun habe ich das noch nicht erlebt, aber ich denke da viel drüber nach, weil ich natürlich nach meiner Amtszeit nicht in eine Situation kommen will, wo ich sozusagen nicht mehr weiß, wer ich bin.
Jutta Ebeling, Sie haben auf meine Frage, was ein Politiker oder eine Politikerin unbedingt beherrschen muss, mit Max Weber geantwortet. Also das war etwas, das klang sehr schön, war aber auch etwas abstrakt. Gehört zu diesem Beruf nicht die Fähigkeit von größter Anpassung, von größter Kompromissbereitschaft?
Nein, das glaube ich nicht. Also sicher werden nur bestimmte Typen von Menschen Politikerinnen und Politiker. Jemand, der sozusagen immer jenseits oder bis an die Grenze dessen geht, was gesellschaftlich akzeptiert ist oder darüber hinaus, wird selten Politiker. Also es ist sozusagen das Klassensprechersyndrom, glaube ich, das auch diese politische Kaste prägt. Aber ich glaube nicht, dass eine Überanpassung und eine übergroße Kompromissbereitschaft nötig ist. Nötig ist Standfestigkeit, die mit Augenmaß guckt, was sind die Realitäten und was ist machbar. Dazu gehört Kompromissbereitschaft, aber diese Kompromissbereitschaft darf sicher nicht eine sein, die in Beliebigkeit wechselt, sodass die politische Orientierung dieser Person nicht mehr denkbar ist. Vielleicht wird man so... steigt man so auf, aber es wäre nicht mein Ideal von Politikern.
Als Sie die Koalition mit der SPD eingegangen sind, also die Grünen jetzt 2006, haben doch die Grünen eine ganze Menge Kompromisse machen müssen. Also vielleicht war das doch auch an der Grenze. Also Sie sagen jetzt, ja, man muss Standfestigkeit beweisen. Nach außen hat sich das doch so ein bisschen dargestellt, als würden die Grünen nun auch noch ihre eigene Großmutter verkaufen. Also politische Standpunkte wie also Flughafen und so weiter, das wurde dann ausgeklammert, zurückgestellt. Ich will jetzt nicht in diese einzelne Diskussion gehen, aber ich denke doch, Kompromissbereitschaft gehört eben doch auch zur Demokratie. Und es ist eben die Frage, wie weit geht das?
Ja, das ist immer eine schwierige Grenze. Also ich teile Ihre Einschätzung, dass die Grünen sozusagen jenseits dieser Grenze gegangen sind bei der schwarz-grünen Koalition. Überhaupt nicht, muss ich sagen. Wir haben bei dem Flughafen ja eben keinen Kompromiss gemacht, sondern wir haben gesagt, wir haben unterschiedliche Positionen, auf denen bestehen beide weiter. Da gibt's auch keinen Kompromiss. Insofern haben wir gerade nicht den Weg gewählt, schwammige Formulierungen, wo nichts mehr erkennbar ist, in den Koalitionsvertrag zu schreiben, sondern deutlich gemacht, wir haben unterschiedliche Standpunkte und mit dem Unterschiedlichen müssen wir umgehen. Aber Kompromissbreite, das ist richtig, die braucht es, die ist nötig, aber sie muss immer wieder neu erarbeitet, erfochten und durchdacht sein. Also sie ist sozusagen kein Wert an sich.
Haben Sie denn schon mal die Demokratie verflucht?
Ja, die Demokratie darf man nicht verfluchen, aber ich habe schon manchmal die sehr mühsamen und langwierigen Prozesse von Entscheidungsfindung verflucht oder unter ihnen gelitten. Da muss man sich immer wieder klar machen, dass Demokratie Zeit braucht und Demokratie Kommunikation heißt. Manchmal hätte man es lieber schneller, das stimmt schon.
Ich denke, ein Problem in der Arbeit als Politiker ist auch der Umgang mit den Medien. Sie müssen die Medien bedienen, freundlich und informativ, und sie stehen sozusagen ja auch immer unter Aufsicht. Dann gibt es diese vielen Missverständnisse, falsche Darstellungen, falsche Zitate. Dementi oder Gegendarstellungen nutzen in der Regel fast nichts. Und ich möchte mal ein kleines Beispiel aus Ihrer frühen Politikerzeit als Schuldezernentin anführen. Sie hatten in einer Pressekonferenz vom 30. Januar 1992 gesagt, dass die CDU-Opposition in ihrer Reaktion auf den Schulentwicklungsplan so tue, als ob dieser ein terroristischer Anschlag auf Schulen sei. Können Sie sich erinnern?
Ja, natürlich.
In der Zeitung hieß es dann, und zwar wiederholt, dass die Schuldezernentin Jutta Ebeling in der Pressekonferenz gesagt hätte, wie die CDU-Opposition die Debatte über den Schulentwicklungsplan geführt habe, das sei einem terroristischen Anschlag auf die Schuldezernentin gleichgekommen. Ja, so wird mit Worten umgegangen, so wird hingehört, so wird zitiert und so wird manipuliert. Jutta Ebeling, ein dickes Fell, das haben Sie nicht erwähnt vorhin, aber ich glaube, ein richtig dickes Fell braucht man als Politiker in jedem Fall. Wie gehen Sie denn mit den Medien um?
Ja, das war, ist schön, dass Sie das erwähnen, dieses Ereignis von damals. Das war sozusagen mein Lehrstück im Umgang mit Medien, weil ich habe ja dann eine Gegendarstellung gegen die FAZ erwirkt, weil ich so empört war, dass man mir das Wort im Munde rumdreht. Heute würde ich das nicht mehr machen. Damals habe ich der Gerechtigkeit sozusagen zum Sieg verhelfen wollen. Das hat dann dazu geführt, dass diese Gegendarstellung als Zensur betrachtet wurde und mir weitere 2 oder 3 Minus in der FAZ eingetragen hat. Da habe ich dann irgendwie ermattet aufgegeben. Es war, wie gesagt, ein Lehrstück dahingehend, dass man manchmal auch eine Gelassenheit braucht, indem dass die Nachrichten von gestern übermorgen keinen Menschen mehr interessieren. Das hatte ich damals noch nicht so kapiert. Ja, ich finde eigentlich in der Politik am schwierigsten den Umgang mit Medien. Das muss ich schon sagen, weil man auf der einen Seite freundlich bereit sein muss, auch Dinge zu diskutieren, auf der anderen Seite nie sicher ist, wie ernst das genommen wird, was man sagt und wie sehr einem das Wort im Mund rumgedreht wird. Da habe ich schon Phasen in meinem Leben gehabt, da habe ich auch die Mädchen verflucht, ja, muss ich sagen.
Ja, wer im Glashaus sitzt, der soll den Mund besser nicht so weit aufmachen. Ich bin deshalb jetzt auch gleich ganz ruhig und gebe weiter an Tom Waits, Time heißt sein Stück. Jutta Ebeling, die Zeit heilt angeblich nicht nur alle Wunden, die Zeit verlangt auch etwas, zum Beispiel Liebe. Sie haben Tom Waits für den Doppelkopf ausgewählt, aus Liebe, aus Bewunderung?
Ja, aus Liebe, Bewunderung und weil ich finde, dass seine Stimme sozusagen die Malaisen des Lebens in einer wunderbaren Weise ausdrückt und die Vergänglichkeit von Zeit, die einen ja auch manchmal melancholisch machen kann.
Just like a stranger with the weeds in your heart, pay the fiddler off till I come back again. Oh, it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. It's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you come. And it's time, time, time.
Tom Waits, so eine Stimme gibt's nur einmal. Tom Waits mit dem Lied Time in HR2 Kultur Doppelkopf. Zu Gast ist heute Jutta Ebeling, Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main und Tom Waits Verehrerin. Gastgeberin ist Hanne Kulessa. Jutta Ebeling, Sie sind eine leidenschaftliche und diskussionsfreudige Politikerin. Wir haben das eben schon ein bisschen mitbekommen. Aber Sie sind ja doch nicht als Politikerin zur Welt gekommen. Fast ist man versucht, den Namen Ihres Geburtsortes als Omen aufzufassen. Geboren wurden Sie im oberfränkischen Streitberg. Wurde in Ihrer Familie viel gestritten, viel diskutiert?
Ich glaube eigentlich gar nicht besonders viel. Nein, kann man nicht sagen. Meine Familie war eher eine, die auf Harmonie aus war und Streit galt eher als unpassend und als eine Nestbeschmutzung.
Nestbeschmutzung.
Ja, also wenn man streitet in der Familie, dann ist man sich ja nicht einig. Und in der Familie muss man eigentlich eher immer einig sein, weil alles andere die fragilen Konstellationen einer Familie gefährden könnte. Ich komme eher aus einer solchen Familie.
Und später, als Sie studiert haben, haben Sie da manchmal gestritten mit Ihren Eltern?
Also ich habe das 68, das Streiten, gelernt, musste mich dann auch mit meinen Eltern streiten. Wir alle mussten uns ja dann mit unserer Elterngeneration auch sehr heftig auseinandersetzen oder haben uns sehr heftig auseinandergesetzt. Wir hatten dann auch vielleicht das intellektuelle Instrumentarium, um das auf einem Niveau zu machen, der nicht nach Streit, sondern wirklich nach Diskussion und Auseinandersetzung aussah.
Das berühmt-berüchtigte 68er Jahr lag mitten in Ihrer Studienzeit. Sie haben von 1966 bis 1974 Germanistik, Politik, Wissenschaft und Philosophie in Frankfurt und Tübingen studiert. Das Studium dann mit dem zweiten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien abgeschlossen. Und ja, das Streiten, das haben Sie gerade gesagt, haben Sie richtig da gelernt. Es ist so viel über 68, die Studentenrevolte und die Folgen gesprochen worden. Das wollen und können wir jetzt nicht alles wieder aufwärmen. Lassen Sie uns nur einen ganz kurzen Blick auf Ihre persönlichen Erfahrungen werfen. Was hat Sie außer der Streitkultur am stärksten geprägt? Was ist geblieben aus der Zeit, das Ihnen heute noch wirklich wichtig ist?
Also ich habe große Intellektuelle und Menschen kennengelernt und bei ihnen studieren dürfen. Ich hatte das Glück, noch bei Adorno, bei Horkheimer und bei Bloch in Tübingen studieren zu können. Das ist ein großes Privileg, was mir dazu gekommen ist. Als solches empfinde ich, sonst hat mir das Rüstzeug gegeben, um intellektuelle Auseinandersetzung einigermaßen zu bestehen. Mir ist geblieben, dass die 68 ja sozusagen die Fenster aufgemacht hat und die Fenster aufgemacht hat für neue Ideen, für neue Zugangsweisen von Menschen zueinander, hat Grenzen sozusagen gesprengt und dieses Gefühl, einmal die Welt aus den Angeln heben zu können. Oder anders gesagt, einmal das Gefühl zu haben, die Welt aus den Angeln heben zu können, auch wenn sich das hinterher als eine Illusion erwiesen hat. Aber dieses Gefühl ist, glaube ich, ein sehr schönes und großes und prägendes für das weitere Leben.
Und fast immer noch beflügelndes, auch wenn man es realistisch einschätzt. Genau. Ja. Zur Studentenrevolte gehörte auch die Frauenbewegung. Sie haben sich in der Frauenbewegung engagiert. Hat sich in diesen 40 Jahren, das klingt jetzt eigentlich wie 100 Jahre, finde ich, hat sich da aus Ihrer Sicht Entscheidendes verändert?
Ja, das finde ich, muss man sagen. Es hat sich Entscheidendes verändert in der Hinsicht, als Frauen alleine die Oberbürgermeisterin, die Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt oder die Bundeskanzlerin noch mehr, legt ja davon Zeugnis ab, dass Frauen tatsächlich an die Macht kommen können, an entscheidenden Stellen etwas bewegen können. Das ist sicherlich eine Folge der Frauenbewegung. Es hat die Opferrolle der Frau oder die Rolle von Haus und Herd doch ganz anders und neu definiert, wenn Sie sehen, dass selbst in der CDU natürlich heute eine moderne Familienpolitik betrieben wird. Also es hat sich schon viel verändert. Manchmal ist einiges auch gleich geblieben. Und da, glaube ich, muss man gucken. Es gibt immer noch Zusammenhänge, wo Frauen benachteiligt werden. Es ist immer noch deutlich, dass Frauen in Führungspositionen sehr stark unterrepräsentiert sind. Und es ist immer noch so, dass Frauen fast ein Viertel weniger verdienen im Durchschnitt als Männer. Das heißt, es gibt noch einiges zu tun. Aber ich glaube, die Erfolge der letzten 40 Jahre können einem auch Mut machen.
Sie haben gesagt, diese Veränderungen haben sich ergeben durch die Frauenbewegung, ist ein Resultat auch der Frauenbewegung aus diesem Kampf für Gleichberechtigung, auch wenn noch viel zu tun bleibt. Aber sind es wirklich Veränderungen, die durch die Frauenbewegung gekommen sind? War das nicht auch die politische, gesellschaftliche, technische, auch medizinische Entwicklung, die da einen großen Teil beigetragen hat?
Ja, Bewegungen sind ja immer nur dann erfolgreich, wenn sie auch auf eine gesellschaftliche Bereitschaft und eine sozusagen gesellschaftliche Notwendigkeit treffen, die man oftmals erst im Nachhinein erkennt. Aber ohne diese Bewegung wäre diese gesellschaftliche Notwendigkeit einfach nicht vorangetrieben worden. Insofern ist es beides. Es ist die Bewegung, die das bewirkt hat, und es ist auch der gesellschaftliche und ökonomische Zwang gewesen, Frauen in anderer Weise am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren zu lassen.
Ich sag jetzt nur mal zwei banale Beispiele. Also was wäre sozusagen die Emanzipation der Frau ohne die Waschmaschine? Mhm. Ja, oder ohne Männer, die sich und die Pille, auch Hormone.
Ja.
Ja. Oder Männer, die früher ohne Sekretärin überhaupt nicht arbeiten konnten, die nie eine Schreibmaschine angerührt haben. Mit dem Computer können alle Männer Schreibmaschine schreiben, was ja auch erstaunlich ist.
Ja, das stimmt.
Und da denke ich einfach, da haben die technischen, medizinischen, gesellschaftlichen Entwicklungen doch einen ganz großen Anteil.
Also ja, aber sie müssen ja sozusagen auch erkannt und aufgenommen werden. Also die Möglichkeiten, die in der technischen, medizinischen Entwicklung liegen, die müssen ja auch erkannt werden und auch in eine Richtung gelenkt werden, dass sie in der Tat zum Vorteil der Frauen in diesem Fall führen. Also man kann ja nicht sagen, dass jede technische, medizinische oder Revolution sozusagen zu dem Vorteil von Frauen gereicht. Also wenn Sie zum Beispiel an die Gentechnologie denken oder an die Frühdiagnostik, wo Frauen vor Entscheidungen gestellt werden, die sie früher gar nicht hatten, weil es die Möglichkeit gar nicht gab zu gucken, habe ich ein behindertes Kind oder nicht, wie gehe ich damit um, mache ich das nicht, wie organisiert sich eine Gesellschaft, will sie jetzt nur noch die Klugen schön mit einem IQ von 130 züchten, also das sind ja alles Fragen, die immer wieder neu gestellt werden müssen und eben unter dem Interesse von Frauen auch immer wieder neu gestellt werden müssen. Und insofern braucht es immer wieder, glaube ich, eine Bewegung oder zumindest eine Reflexion darauf, was ist gut und nützlich für die Frauen und was trotz allen technischen Fortschritts behindert sie.
Jutta Ebeling, 1984 sind Sie Mitglied der Grünen geworden. Sie waren bis dahin oder nein, Sie waren auch da noch, Lehrerin, also ein richtig weiblicher Beruf. Wollten Sie denn Ihre Ideen, Ihre Energien parteipolitisch bündeln oder gab es da schon so ein Bedürfnis, aus dem Lehrerinnenberuf rauszugehen?
Also das Leben wird ja vorwärts gelebt und rückwärts verstanden und über diesen Punkt habe ich auch schon öfter mal nachgedacht. Also erstmal war ich eine, glaube ich, ganz gute, aber eine begeisterte Lehrerin. Ich habe diesen Beruf sehr, sehr gerne ausgeübt und habe bis heute noch Kontakt zu den manchen Schülerinnen und Schülern von damals und ich fand es einen sehr befriedigenden Beruf. Also ich hatte nicht das Bestreben, rauszugehen, aber ich habe mich immer auch außerhalb dieses Berufes engagiert. Sie haben das erwähnt, Frauenbewegung, dann Stadtbahn West, Umweltbewegung. Und ich bin in die Grünen gegangen, obwohl ich eigentlich nie in eine Partei gehen wollte, weil ich gemerkt habe, die Dinge, die ich für richtig fand und die wir für richtig fanden, die müssen sich auch in Frankfurt umsetzen. Und da war die Partei dann doch das Forum, wo das am besten ging. Und da bin ich als erste Frau der autonomen Frauenbewegung in die Partei eingetreten, weil die Kooperation mit den Grünen insofern mühsam war, wir viele Stunden, Tage, Wochen diskutiert haben. Dann haben immer die Fundis das alles wieder zurückgedreht und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich müsste da mitmachen, damit sie mir nicht so viel Lebenszeit klauen.
Also das war jetzt einfach aus der Situation heraus entstanden und Sie haben ja dann auch noch als Lehrerin weitergearbeitet. Und auch mit sehr schwierigen Kindern, oder?
Ja.
Wie sah da der Alltag aus? Also
ich bin ja Gymnasiallehrerin, bin aber an der Gesamtschule gewesen, war dann ein Jahr in Italien. Und wie ich zurückkam, hat man, wie ich fand, mich strafversetzt nach Rüsselsheim in eine Schule in einem wirklichen sozialen Brennpunkt, wo ich im Wesentlichen mit kranken Kindern, die keine Perspektive sahen und vor zu Hause nichts mitbekommen haben oder nichts, was in der Schule gefragt wird, mitbekommen haben, mit denen arbeiten dürfen, würde ich heute sagen, weil es eine große Erweiterung meines Erfahrungsschatzes als Lehrerin war. Also insofern kenne ich die Schule gut in allen ihren Facetten kennengelernt und habe damals gefunden, dass das System und die Lehrerinnen und Lehrer oftmals dieser Situation nicht gewachsen waren. Also ich bin von dieser Schule weggegangen, weniger wegen der Schülerinnen und Schüler. Das hatte was Spannendes, auch Rührendes, wie man über Einsatz ihnen auch helfen konnte und wie viel Anerkennung oder Dankbarkeit zurückkam. Aber die Lehrerinnen und Lehrer, die das schon 20 Jahre machten, waren dieser Aufgabe oftmals nicht mehr gewachsen und haben sich immer darüber Gedanken gemacht, wie sie andere Schüler kriegen, als sie haben, statt sich Gedanken darüber zu machen, wie sie die Schülerinnen und Schüler, die sie haben, besser unterrichten. Und das ist mir dann mal so auf die Nerven gegangen, dass ich dann weggegangen bin.
Also die Entscheidung, dort wegzugehen, war zuerst und dann kam sozusagen die politische Entscheidung. Ich meine, Sie haben ja, glaube ich, erst richtig aufgehört in der Schule 89, als Sie zur Dezernentin gewählt wurden.
Nein, ja, dann bin ich ans Gymnasium, nach 13 Jahren an ein Gymnasium in Frankfurt versetzt worden. Und das war für mich das reine Paradies, weil ich hatte das Gefühl, alle Schülerinnen und Schüler, das würde ich natürlich, nach ein paar Jahren hätte sich das auch geändert. Aber damals hatte ich das Gefühl, alle Schülerinnen und Schüler wollen was lernen. Ich kann das, was ich mir vorstelle, ihnen auch beibringen. Das war eigentlich eine sehr glückliche Zeit, dieses knappe Jahr. Und dann war ich Dezernentin und dann war es vorbei. Ich wollte am Anfang eigentlich noch 4 Stunden unterrichten. Das ließ sich dann mit dem Dienstrecht sozusagen nicht vereinbaren. Und ich wüsste auch heute, dass diese Rollenkonfusion auch nicht gut wäre. Aber damals hatte ich das eigentlich vor, weil ich das so schön fand.
Jutta Ebeling, wir machen jetzt hier nochmal eine kurze musikalische Pause. Sie haben ein Lied ausgewählt, das ja grob übersetzt lautet: Du meine Herz, Allerliebste, so glaube mir doch, ohne dich schmachtet mein Herz. Dein Getreuer ist stets voller Sehnsucht, halte ein mit dieser ach so grausamen Strenge. Ein anonymer Verfasser, der Komponist heißt Giuseppe Giordani und gesungen wird das Lied von Cecilia Bartoli. Jutta Ebeling, Ihre Wahl, verraten Sie doch, was Sie so bezaubert hat an diesem Lied.
Also erstens ist es das Hochzeitslied meiner Eltern gewesen, was mich immer sehr gerührt hat. Zweitens eine Leidenschaft von mir, die ich bis heute mir erhalten habe, repräsentiert dieses Lied, nämlich Italien. Ich habe sozusagen eine auch italienische, finde ich, Seite in mir. Und das Dritte ist, dass ich ein großer Fan von Cecilia Bartoli bin. Also mich schon sehr freue, wenn ich im März sie hier in der Alten Oper wieder live höre. Das schmelzt sich vollständig hin.
Und wir hören Cecilia Bartoli live aus Vicenza. Cecilia Bartoli mit dem Lied Caro mio ben, eine Live-Aufnahme aus dem Teatro Olimpico in Vicenza. Begleitet wurde Cecilia Bartoli von Jean-Yves Thibaudet. H2 Kultur Doppelkopf, heute mit Jutta Ebeling, Gastgeberin ist Hanne Kulesa. Wer, wie das so heißt, in der Praxis steht, Interessen zu verfolgen, Pläne zu verwirklichen hat, dem verwandeln die Menschen, mit denen er in Berührung kommt, automatisch sich in Freund und Feind. Jutta Ebeling, Sie haben auch bei Theodor W. Adorno studiert. Und Adorno, der große Philosoph, hatte doch manchmal einige praktische Ratschläge zur Hand. Freund und Feind, das erleben Sie wohl sehr häufig als Politikerin und wahrscheinlich mehr Feind als Freund. Prügel von allen Seiten, das muss man eben aushalten, wenn man bestimmte Ziele im Auge hat. Sie sind als Dezernentin für die Bildung in der Stadt Frankfurt zuständig. Ich sagte schon zu Beginn unseres Gesprächs, zu diesem Dezernat gehören die Bereiche, jetzt nenne ich nur die paar, nicht noch die Ergänzungen von Ihnen, Kindertagesstätten, Stadtschulamt, Volkshochschule, Stadtbücherei, Frauenreferat und das Frankfurter Kinderbüro. Wo liegen denn in diesen ganzen Bereichen für Sie die größten Herausforderungen?
Im Bereich der Kindertagesstätten, der Kinderbetreuung, das ist sowohl ein quantitatives Problem, das heißt Plätze zu schaffen in einer doch Stadt mit einem engen Rahmen, also räumlichen Rahmen, wenig Platz, und in der qualitativen Weiterentwicklung der Arbeit in den Kindertagesstätten, weil ich bin glücklich, dass die gesellschaftliche Debatte endlich sieht, dass Kindertagesstätten Bildungseinrichtungen sind. Das behaupte ich schon sehr, sehr lange, schon viel länger als diese öffentliche Debatte es behauptet. Und daran arbeiten wir auch. Das heißt, den Kindern nicht nur Beschäftigung in den Kindertagesstätten zu geben, sondern sie wirklich zu einem Menschen herauszubilden. Wir wissen, wie wichtig frühkindliche Bildung ist. Und das finde ich eine große Herausforderung, die ich aber auch sehr, sehr gerne mache, weil ich finde, wir haben wunderbare auch Erzieherinnen. Und ich habe das Gefühl, da hat die Stadt Frankfurt schon auch ein Stück Pionierarbeit gemacht, was dann ja auch jetzt von der Bundesregierung der letzten aufgenommen worden ist. Also das finde ich die größte Herausforderung.
Jutta Ebeling, von Mitte der 90er bis 2000 waren Sie auch zuständig für das Amt für multikulturelle Angelegenheiten. Und ich will Ihnen jetzt nicht noch eine Arbeit zuschieben, aber die multikulturellen Angelegenheiten sind doch, also auch wenn ich jetzt wieder an die, jetzt haben Sie gerade drüber gesprochen, über die Kindertagesstätten, diese multikulturellen Angelegenheiten sind doch ein ganz wichtiger Bestandteil, ja, dieses Bildungsbereichs, also gerade im frühen Alter.
Ja, also die Frage der Integration und der Bildung ist überhaupt ja eine Querschnittsaufgabe, und deswegen ist dieses Amt ja auch damals so 89 konzipiert worden, als ein Amt, was Querschnittsaufgaben wahrnimmt.
Querschnittsaufgaben?
Ja, das heißt Querschnittsaufgaben, das heißt, es ist eine Aufgabe aller Ämter in der Stadt, also es ist ja eine Aufgabe des Sozialamtes, es ist eine Aufgabe des Planungsamtes zu gucken, dass man Ghettos vermeidet, es ist eine Aufgabe des Bildungs Bereiches, weil nur eine gute Bildung einem auch gleiche Lebenschancen gibt, die auch die Integration und die Bedürfnisse von Kindern mit Migrationshintergrund in ihre Arbeit mit einbezieht. Also alle Bereiche müssen diese Aufgaben wahrnehmen und da kommt der Bildung natürlich eine herausragende Rolle zu. Damals, wie ich das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, also wie ich Integrationsdezernentin war, habe ich zum Beispiel dieses Mama lernt Deutsch, Papa auch sozusagen eingeführt, weil ich wusste, dass die Eltern eine entscheidende Weichenstellung für die Bildung ihrer Kinder bedeuten und dass Eltern auch die deutsche Sprache beherrschen müssen, um ihren Kindern Lebenschancen zu eröffnen. Also insofern war das eine Aufgabe damals, die sowohl im AMK wie im Stadtschulamt wie in der gesamten Stadt Priorität hatte. Und jetzt gibt's ja eine Debatte über Integration und so geht die gesellschaftliche Entwicklung weiter. Und ich finde gut, dass jetzt wirklich Partizipation angesagt ist und alle Menschen mitdiskutieren können.
Nochmal jetzt ganz konkret und ganz realistisch zur Bildung. Bildung ist immer, wenn es politisch hoch hergeht, es ist ein großes Thema und dann gerät es ganz schnell wieder in Vergessenheit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist Verblödung und Verdummung angesagt, wenn ich das also etwas provozierend jetzt formulieren darf.
Ich würde die Einschätzung nicht teilen, aber es ist sicher richtig, dass die Zukunft in der Welt, muss man sagen, so viele intellektuelle und andere Fähigkeiten von jungen Menschen erwartet, dass sie sehr, sehr gut ausgebildet sein müssen, um da bestehen zu können. Und dass die Schere zwischen zwischen den Gewinnern und den Verlierern auseinandergeht und da Bildungsgerechtigkeit sozusagen das Gebot der Stunde ist. Und das heißt natürlich Investitionen, Investitionen, Investitionen in die Bildung. Und man hat im Moment das Gefühl, dass Bildung proklamiert wird, aber die Taten nicht immer folgen. Und das ist sehr bedauerlich, weil zum Beispiel die Erhöhung der Bildungsausgaben, die der Bildungsgipfel unter der Bundeskanzlerin proklamiert hat. Diese Erhöhung der Bildungsausgaben werden jetzt schon wieder schön gerechnet. Da sagt man schon wieder, Gebäude müssen einbezogen werden. Und dann haben wir eigentlich schon die 10%. Also das muss man schon richtig ernst nehmen. Und ich glaube, man muss es ernster nehmen als die Unterstützung von Hotels und Steuererleichterung.
Bildung wirkt heute, das Wort Bildung wirkt heute ja, fast identisch mit dem Begriff Medienkompetenz. Das kann es aber doch nicht sein. Also Medienkompetenz ist notwendig, aber man kann ja doch die Bildung nicht nur über die Medien und über das Internet beispielsweise beziehen.
Nein, das ist sicher. Also man kann ja überhaupt nur mit dem Internet und den Medien umgehen, wenn man eine Bildung hat, die einen in die Lage versetzt, einzuschätzen, was will man wissen und wohin will ich mit meinem Wissen gehen. Und dazu gehört natürlich eine ganz umfassende Bildung. Aber ich darf an dem, weil Sie die Medien erwähnt haben, nochmal da auch drauf eingehen, dass ich glaube, die Medien selbst, zum Beispiel der Rundfunk, das Fernsehen, haben eine große Bildungsaufgabe als öffentlich-rechtlicher Rundfunk insbesondere und öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und ich würde mir wünschen, dass diese Bildungsaufgabe von dem Fernsehen und dem Rundfunk mehr wahrgenommen wird, als das im Moment der Fall ist. Weil ich glaube, die Menschen würden auch gucken, Fernsehen gucken zum Beispiel, wenn es nicht ganz so doof wäre.
Aber ist das Fernsehen nicht eigentlich schon out?
Nein, also out ist das glaube ich nicht, aber junge Menschen sozusagen
über
organisieren sich
übers Netz,
übers Netz, übers Internet. Aber wie gesagt, um sich in diesem Dschungel auszukennen und nicht sozusagen zum Sklave dessen zu werden, braucht man eine hohe Kompetenz, die man beigebracht bekommen muss. Also nehmen Sie mal ein ganz kleines Beispiel, Gewalt oder kleines ist es nicht. Die Frage des Missbrauchs des Internets im Rahmen dessen, dass man persönliche Bilder da einstellt, dass Leute diffamiert werden, dass junge Menschen gar nicht wissen, was folgt daraus, dass sie mit ihrem Persönlichen in die Öffentlichkeit eines Netzes gehen? Wie machen sie sich da auch anfällig, angreifbar? Und die ganze Verhunepiepelung, Demütigung, die über die Handybilder passieren kann. Das alles sind ganz wichtige Fragen für junge Leute und deswegen arbeiten zum Beispiel wir auch an Programmen, wo man das den jungen Menschen bewusst macht und sagt, wie sie sich auch wehren können. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht zum Sklaven, sondern zum Herrn, um jetzt in dem Bild zu bleiben, dieses Mediums wird und dazu braucht es Kompetenzen und Bildung.
Und das heißt, das gehört eigentlich auch schon in die Grundschule. Das zu vermitteln, weil die laufen ja alle schon mit sechs oder sieben mit dem Handy herum.
Also deswegen gibt es ja auch eine ganz gute Internetausstattung an Frankfurter Schulen, weil man da früh mit beginnen muss. Die neuen Medien sind nicht alles, aber in der Zukunft wird ohne diese neuen Medien nichts gehen. Und so muss man es, glaube ich, sehen.
Ein wichtiger Punkt der Lebensweisheit besteht in dem richtigen Verhältnis, in welchem wir unsere Aufmerksamkeit teils der Gegenwart, teils der Zukunft widmen, damit nicht die eine uns die andere verderbe. Viele leben zu sehr in der Gegenwart, die Leichtsinnigen, andere zu sehr in der Zukunft, die Ängstlichen und Besorglichen. Selten wird einer genau das rechte Maß halten. Jutta Ebeling, mit Schopenhauer, so sagten Sie einmal, wären Sie gerne zusammengetroffen. Wie sieht denn Ihr Gleichgewicht zwischen Gegenwart und Zukunft aus?
Also ich würde die Vergangenheit noch mit einbeziehen, ohne rückwärtsgewandt orientiert zu sein. Aber ich glaube, die Gegenwart lässt sich nur in einem guten Maße austarieren, wenn man auch die Historie nicht vergisst, weder seine eigene noch die gesellschaftliche, die geschichtliche. Also das würde ich mit einbeziehen. Ich glaube eigentlich, dass die Gegenwart sich konstituiert aus dem Blick in die Vergangenheit und dem Blick in die Zukunft. So würde ich es eigentlich, glaube ich, beschreiben. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass ich mehr Zeit hätte und mehr Zeit und Reflexionsvermögen, diese Doppelheit zwischen Vergangenheit und Zukunft für die Gegenwart auszutarieren.
Wir kommen leider zum Ende unseres Doppelkopfs in HR2 Kultur. Wir hören noch eine Musik und Ihre Auswahl, Jutta Ebeling, hat mich doch etwas erstaunt. Ein religiöser Anklang. Sie haben Bachs Kantate Jesu bleibet meine Freude auf dem Klavier gespielt von Dino Lipatti für unseren Doppelkopf ausgewählt. Was bedeutet Ihnen diese Kantate?
Also Bach hat mir immer viel bedeutet, weil ich finde, es ist für mich ein Komponist, der mir Ruhe und Strukturiertheit bringt, anders als die vorher gehörten Lieder. Und bestimmte Situationen brauchen diese Ruhe, diese Strukturiertheit. Das schätze ich an Bach sehr. Das ist ja eigentlich ein kirchlicher Gassenhauer. Da gibt's ja ganze CDs, verjazzt, mit Orchester, mit Gesang. Und ich finde an dieser Aufnahme so wunderbar, dass Lipati dieses völlig aus meiner Sicht neu erfindet und zu einem ganz zerbrechlichen, behutsamen, geradezu sphärischen Stück macht. Und das ist deswegen so schön, wenn man diese anderen Interpretationen kennt, dann weiß man, wie wichtig ein Interpret für ein klassisches oder überhaupt für Musik ist.
Jutta Ebeling, vielen Dank für das Gespräch. Nichts ist höher zu schätzen als der Wert des Tages. Nach Adorno und Schopenhauer schließen wir mit Goethe. Ich denke, das ist Ihnen recht.
Ja, das muss in Frankfurt sein. Genau. Danke auch, Frau Kulesser.
Gastgeberin im heutigen HR2 Kultur Doppelkopf war Hanne Kulesser.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.